Wer fit sein will, eine zarte Haut und fülliges Haar haben möchte, der muss essen wie die Affen. Und wir wollen euch da heute nicht auf die Schippe nehmen. Das ist tatsächlich Wissenschaft. Aber Alex, wenn ich mir gerade mal so die Schimpansen vorstelle, da ist die Haut ja zumindest so ein bisschen schrumpelig und faltig. Wie soll das gehen?
Ja, es geht letztendlich nicht nur unbedingt um die schöne Haut, sondern es geht darum, wie gesund Affen letztendlich sind. Klingt vielleicht erstmal komisch, gehen wir aber gleich näher drauf ein. Sie haben ja auch eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung. Also viele Tiere, gerade in Gefangenschaft, werden wirklich 40, 50, sogar bis zu 60 Jahre alt. Sie sind uns ja extrem artverwandt, also unterscheiden ja weniger als 1% von einem Affen. Also deshalb ist das schon interessant, mal anzuschauen, wie machen die das eigentlich und können wir vielleicht wirklich von unseren Vorläufern was lernen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die Affendiät, ein echt spannendes Thema. Jetzt weiß ich, dass Affen überwiegend pflanzliche Ernährung bevorzugen, was ja per se eigentlich ganz cool ist, weil viele Vitamine drin. Aber wer ist denn auf die Idee gekommen, dass wir diese Ernährungsform auch auf die Menschen übertragen sollten? Man spricht ja, wie gesagt, von der sogenannten Affendiät.
Ja, also diese Idee, die Ernährungsgewohnheiten von Affen auf den Menschen zu übertragen, stammt einfach aus der Beobachtung heraus, dass unsere nächsten Verwandten sozusagen in der Tierwelt, wie die Schimpansen, Gorillas, Menschenaffen und Co., einfach eine bemerkenswerte Gesundheit haben. Und das sogar trotz ihrer oft hohen Lebenserwartung. Weil klingt jetzt blöd, ein Tier, was nicht alt wird, da ist natürlich nicht so relevant, was Diabetes oder Herz-Gefäß-Erkrankungen angeht. Das sind ja einfach ganz oft Erkrankungen, die mit dem Alter erst entstehen. Und 2 Ärzte haben sich damit ganz stark beschäftigt, also Dr. Alan Walker und Dr. Richard Wangham, das sind Paläontologen bzw. Anthropologen, der eine sogar noch Primatologe, also kommen extrem stark aus diesem Bereich und haben halt einfach geschaut, was für Vorteile kann diese Form von Ernährung potenziell für uns bieten und was können wir daraus vielleicht sogar lernen.
Was sind denn so genau die Unterschiede? Ich meine, natürlich unterscheiden Menschen und Affen sich so ein bisschen, gehen wir gleich nochmal drauf ein, gerade bei den Schimpansen zu 99% sind die Gene gleich, aber jetzt in der Verwertung der Nahrung und in der Verdauung, sind wir uns da wirklich so ähnlich?
In vielen Dingen schon, in einzelnen Bereichen nicht. Also das, was man schon unterscheiden muss, bezüglich des Verdauungssystems, hattest du gerade eben schon erwähnt, wir haben eine andere Form von Verdauungstrakt. Das heißt, der von Affen ist wirklich wesentlich länger. Der ist auch mehr angepasst an so ein rohes pflanzliches Material. Wir haben etwas kürzeren Verdauungstrakt, in der ist halt eher schon so ein bisschen angepasst an diese gekochten Nahrung bzw. auch tierische Nahrung. Und die haben halt auch nochmal so ein bisschen den Vorteil oder zumindest eine etwas andere Form der Energiegewinnung. Also bei Affen ist es so, dass die eine extreme Effizienz haben bei der Verarbeitung von Ballaststoffen und Kohlenhydraten aus Früchten, was bei unserem Körper ein bisschen anders ist. Das heißt, bei uns, ja, eine gewisse Menge an Ballaststoffen wollen wir ja auch unbedingt haben, aber sehr hohe Mengen von Ballaststoffen, da wird es für unseren Körper ja schon ein bisschen schwieriger. Und was natürlich der letzte Punkt ist, wir haben einfach eine andere Form von Lebensstil. Also natürlich sind die meistens wesentlich aktiver, haben relativ hohe muskuläre Aktivität und wir gerade ja auch in Deutschland sind ja eher im wahrsten Sinne des Wortes sesshaft, einfach mit wesentlich weniger körperlicher Aktivität, das kommt natürlich auch nochmal on top. Aber es gibt zumindest so ein paar kleine feine Unterschiede, die man zumindest mal im Vorhinein benennen müsste.
Aber 99% Genübereinstimmung, das ist natürlich schon sehr, sehr nah dran. Und da kommt halt ein Aspekt, der wirklich auch sehr, sehr spannend ist im Hinblick auf die Gesundheit, nämlich der Zusammenhang mit dem Cholesterinspiegel. Die Primatenkost soll sich nämlich sehr positiv gerade auf den ausüben. Wie genau?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil dafür geht es mir erstmal darum, ein bisschen Biochemie mit reinzubringen. Weil man das unbedingt verstehen muss im Vorhinein. Denn es geht darum, man denkt sich jetzt ja, Cholesterinspiegel beeinflussen durch irgendwie ganz viel pflanzliche Ernährung. Ich dachte immer, Cholesterinspiegel beeinflussen heißt, ich esse einfach weniger Lebensmittel mit Cholesterin. Weil das ist ja der erste logische Gedanke, logischerweise. Aber damit man weiß, wie das im Körper funktioniert. Ballaststoffe, gerade lösliche Ballaststoffe, die hat ganz viel auch vor allen Dingen in Obst vorhanden sind. Auch in Gemüse, aber hauptsächlich in Obst. Die binden Gallensäure im Darm und fördern damit die Ausscheidung. Und das, was wichtig ist, Gallensäure wird aus Cholesterin hergestellt. Bedeutet, wenn lösliche Ballaststoffe Gallensäure binden und die ausscheiden und neue Gallensäure durch Cholesterin hergestellt wird, dass ich dadurch automatisch weniger Cholesterin im Körper habe. So funktioniert das quasi und deshalb weiß man eigentlich, dass das dadurch einen positiven Effekt haben kann. Das heißt, ich sag's mal ganz einfach, die pflanzenbasierte Kost saugt quasi das schlechte Cholesterin aus unserem Körper raus.
Und das Ganze ist auch durch Studien belegt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wie ist man zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen?
Ja, es gibt da super interessante Studien, denn man hat ganz interessante Sachen verglichen. Und zwei Sachen möchte ich da eigentlich gerne mal erwähnen, denn es gab eine Studie, bei der hat man drei verschiedene Gruppen gemacht. Und hat das Ganze so gestaltet, die eine Gruppe hat einfach probiert, sich mit weniger cholesterinreichen Lebensmitteln zu ernähren. Das ist eine relativ einfache Methode. Die zweite Gruppe hat gesagt, so, ihr kommt extra hier einen Cholesterinsenker in die Hand. Das heißt, ein Mittel, ein medizinisches Mittel, was dafür sorgt, in Form eines Medikaments, dein Cholesterinspiegel soll sinken. Und die dritte Gruppe hat die Affendiät sozusagen gemacht. Und die Ergebnisse waren, dass die Leute, denen man gesagt hat, vermeidet möglichst cholesterinhaltige Lebensmittel, da ging der Cholesterinspiegel um 8% runter. Ist okay, aber man weiß, dass man durch die Ernährung so circa 10% einsparen kann, ist ja schon mal ganz gut. Wenn der aber trotzdem doppelt oder dreifach so hoch ist, habe ich halt nicht so viel gewonnen. Mhm. Die Leute, die den Cholesterinsenker genommen haben, haben eine Reduktion um 31% gehabt. Da sagt man, okay, das ist schon ein Effekt. Also wenn ein Drittel knapp weg ist, dann macht der Cholesterinsenker logischerweise als Medikament Sinn. Aber natürlich haben auch die Nebenwirkungen und man sollte nicht sein Leben lang Medikamente nehmen. Aber bleibt halt vielen Leuten nichts anderes übrig. Aber jetzt haltet euch fest, die Gruppe, die diese Affendiät gemacht hat, hatte ohne Medikamente, ohne darauf zu achten, irgendwas noch an bestimmten Lebensmitteln aus dieser Affendiät zu nehmen, sondern konnte sich einfach frei nach Affendiät ernähren, eine Reduktion des ganzen Cholesterinspiegels ebenfalls um knapp 30%. Also das war genau dasselbe, ob sie ein Medikament genommen hätten oder diese Diät. Und das war wirklich krass.
Also viel Gemüse und Früchte, das kommt auf jeden Fall gut an, ist den Affen auf jeden Fall sehr gut bekommen, ist ja bei uns nicht anders. Aber die Palette ist natürlich sehr breit. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, welches Gemüse oder welche Früchte baue ich da am besten in meinen Ernährungsplan ein? Kann man denn sagen, welche Produkte sich besonders gut auf Haut, Haare und Fitness auswirken in dem Zusammenhang?
Ja, was unterscheidet denn jetzt den Affen letztendlich in seiner Ernährung von uns? Also erstmal isst der super viel Früchte, was bei uns nicht so oft der Fall ist oder viele verteufeln ja auch so ein bisschen Früchte. Zumindest in der, ja, wenn man Instagram folgen mag oder ähnlichen Geschichten, wird das ganz viel ja mittlerweile an die Wand gestellt, dass das ganz böse wäre. Das heißt, Affen essen super viele Früchte, ganz viel Blattgemüse, also Spinat, Grünkohl, Salat, ganz viele Nüsse und Samen, egal was ich darunter vorstellen kann, also Mandeln, Nüsse, Sonnenblumenkerne. Und halt relativ wenig, aber zumindest noch ein bisschen so Wurzeln und Knollen. Also das wären halt Kartoffeln, Süßkartoffeln, alles aus diesem Bereich. Also im Gegensatz zu uns nicht wirklich Fleisch oder halt auch kein klassisches Getreide oder alles, was wir uns so darunter vorstellen können. Das heißt, das macht schon einen riesengroßen Unterschied. Das sorgt aber auch natürlich dafür, dass ich sehr, sehr viele positive Effekte habe, die du gerade eben aber schon erwähnt hattest. Das heißt, was jetzt die Themen, ich sage jetzt mal die Beauty-Aspekte, die du gerade eben so ein bisschen reingeworfen hast, angeht, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich durch ganz viel Obst und Gemüse extrem viele Antioxidantien in meinen Körper bringe. Das heißt, ob es nun die Beeren sind, Erdbeeren, Blaubeeren, was auch immer, super viele Antioxidantien, die schützen die Haut durch freie Radikale. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf gesunde Fette zurückgreife, durch Nüsse, durch Samen, durch oder meinetwegen bei uns Menschen eher die Avocados oder ähnliches, habe ich ganz viel Vitamin E, also hält die Haut ganz geschmeidig. Ich habe durchs Blattgemüse extrem viele Vitamine und Mineralstoffe. Also ich kann wirklich sagen, dass, ich sag mal banal, dass eine Affenernährung auch eine sehr, sehr Beauty-Ernährung ist, in Anführungsstrichen. Sieht man vielleicht dem Affen nicht an, funktioniert aber.
Ende der 80er hat man ja auch eine große Studie gemacht, in dem Fall mit Rhesusaffen. Die wurden damals nämlich, ich glaube es war genau 1989, auf eine extreme und lebenslange Diät gesetzt. Ich kann mich da noch ganz schwach erinnern, weil ich in dem Jahr nämlich mein Abi gemacht habe und auch Biologie-Leistungskurs hatte. Aber ich kann ja nicht mehr genau sagen, welche Erkenntnisse man aus dieser Studie mit dieser lebenslangen Diät gezogen hat.
Nämlich genau das, dass die Lebenserwartung nochmal signifikant steigt. Das heißt, das, was wir mittlerweile wissen, dass diese stillen Entzündungen, diese Silent Inflammation, also einfach im Laufe des Lebens häufiger ganz kleine Entzündungen dafür sorgen, dass ganz viele Erkrankungen im Körper entstehen. Und das weiß man mittlerweile, dass solche Dinge wie Diabetes, Krebs oder Herzerkrankungen ganz oft damit etwas zu tun haben. Und diese durchgängige, leichte Kalorienrestriktion sorgte einfach dafür, dass die Affen eine wesentlich bessere Insulinempfindlichkeit hatten und wesentlich geringere Entzündungsmarker. Und dadurch weiß man halt, dass wirklich diese kontinuierliche, leichte Kalorieneinschränkung gerade dafür auch extreme Vorteile bringt und die natürlich auf den Menschen 1:1 übertragbar sind.
Also anscheinend gibt es da in der Hinsicht keine großen Unterschiede, wenn du sagst, das wirkt sich bei den Menschen genauso positiv aus. Das heißt, grundsätzlich können wir auch für uns jetzt mal festhalten, weniger essen und dafür länger leben.
Grundsätzlich ja. Und dazu hat man nämlich auch einen super spannenden Versuch gemacht. Das ist jetzt keine wirkliche Studie, weil man hat nur relativ wenig Menschen dafür genommen. Man hat aber die wirklich in dieselben Bedingungen gebracht. Das heißt, man hat die einfach nur auch zum Spaß, weil es so ein TV-Experiment war in Großbritannien, einfach Menschen in den Zoo eingeladen und die haben dort gelebt, einfach neben den Affen und haben dasselbe Essen bekommen. Also, klingt jetzt ganz komisch, aber es war ein wirklich lustiger Versuch, gibt es auch eine lustige Reportage dazu. Und man hat geguckt, okay, was verhält sich denn dann bei den Menschen? Und wie verändert sich das von der Ernährung? Was ist mit ihren Blutwerten, mit ihren Fettwerten, mit ihren Zuckerwerten? Und es war wirklich beeindruckend, weil die haben das so 2-3 Wochen gemacht. Alle haben ungefähr im Schnitt 2-3 Kilo abgenommen, die teilgenommen haben. Und alle haben gesagt, dass sie es kaum schaffen, mit dieser Form von Ernährung irgendwie auf ihre Kalorien zu kommen. Die haben alle gesagt, okay, ich muss ja meine Kalorienanzahl essen und haben gesagt, boah, ich muss so viel davon essen, weil das so bezogen auf die Menge an Essen kaum Kalorien hatte, dass sie gesagt haben, boah, um 2000 Kalorien zu essen, muss ich hier fast 2 Kilo essen, das ist ja super anstrengend. Das heißt, die haben sogar gesagt, es war noch nie so anstrengend, so viel zu essen. Und das ist ja schon mal eine ganz coole Erkenntnis.
Nochmal zurück zum Obst und Gemüse, also dem Lieblingsessen der Schimpansen. Jetzt müssen wir mal auf die Menge schauen, wenn wir das mal so ein bisschen in Relation setzen zum Menschen. Ich habe nämlich gelesen, dass ein erwachsenes Affenmännchen bis zu 30 Kilogramm Pflanzen pro Tag verdrückt. Ich glaube, das sind wir schon so ein bisschen in der Kategorie Gorilla. Da sehe ich den Durchschnittsdeutschen jetzt aber noch lange nicht in Sachen Obst und Gemüse. Der legt ja eher so in Sachen Fleisch gerne mal ein bisschen mehr auf den Teller.
Ja, definitiv. Also so ein erwachsener Schimpanse, der isst natürlich auch schon mal so 5-10 Kilo. Ne? Also so ein Gorilla, der ist da wirklich so bei 30 Kilo oder ähnlich unterwegs. Mit dem müssen wir uns jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichen. Aber es gibt ja eine Empfehlung auch für uns Menschen, was wir an Obst und Gemüse im Körper zuführen sollten. Das sind ja so 400-500 Gramm pro Tag. Aber die meisten Deutschen liegen sogar da noch drunter. Also WHO sagt mindestens 500 Gramm pro Tag. Ich sage, okay, probiert mal zumindest 400-500, aber die meisten Deutschen schaffen noch nicht mal das. Und ich möchte jetzt mal eine Lanze unbedingt für das Obst brechen. Denn das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Thorsten, du kennst es ja bestimmt auch, dass ganz viele Leute sagen, sie haben tierisch Angst vor Fruchtzucker, ne? Fructose, oder?
Das kenne ich.
So, und das wird irgendwie gefühlt auch immer mehr verteufelt. Aber nur die schlechte Fructose. Weil, stell dir jetzt mal vor, du würdest jetzt 3-mal am Tag Obst essen. Das wäre ja schon viel. Also 3 Portionen Obst. Das muss man erstmal am Tag schaffen. Also meinetwegen, du schmeißt jetzt morgens, ich weiß, Thorsten, du isst ja ab und zu gerne mal ein paar Blaubeeren morgens auf dein Müsli oder Porridge obendrauf. Da würdest du vor dem Mittagessen noch irgendwann am Vormittag einen Apfel essen und am Nachmittag meinetwegen noch eine Banane. Da würden jetzt ganz viele Ernährungsberater schreien und würden sagen, oh Gott, 3-mal Fruchtzucker und dann auch noch Banane. Das geht ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, das sind vielleicht 200 Gramm Obst oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn man sich überlegt, was das in Kalorien bedeutet, das sind nur 200 Kalorien und das sind vielleicht, ich will es nicht übertreiben, aber lass das mal 30 Gramm Zucker sein. Insgesamt 30 Gramm Zucker. Wir dürfen am Tag ungefähr 10% von unserem Kalorienbedarf in Zuckerform sozusagen zu uns nehmen. Also als Beispiel 2000 Kalorien, wenn 200 Kalorien aus Zucker sind ungefähr, naja, ich sag mal 50 Gramm Zucker. Das heißt, wenn ich 3-mal am Tag Obst gegessen habe, bin ich bei etwas mehr als der Hälfte. So what? Also das ist wirklich gar kein Problem. Mir wird einfach viel zu oft das noch verteufelt, weil Leute dann sagen, ich kann mich doch nicht ernähren wie so ein Affe, der isst ja super viel Obst. Aber nein, die kriegen keinen Diabetes, so wie wir. Also die müssen irgendwas richtig machen.
Sie machen, glaube ich, sehr viel richtig, denn gerade auch die pflanzlichen Fette, von denen Sie ja sehr viel fressen, sind ja sehr, sehr wichtig, auch für uns Menschen. Aber da sind eben auch eine Menge Ballaststoffe drin. Welche Quellen würdest du da vor allem empfehlen, wenn wir so ein bisschen auf die Affendiät schauen und da Vergleiche ziehen zum Menschen?
Ja, die gesunden Fette. Natürlich sind jetzt die Affen nicht die, die super viel Fisch essen oder ähnliches, aber brauchen sie ja gar nicht, weil sie auf diese gesunden pflanzlichen Fette kommen, durch zum Beispiel Nüsse, durch Samen, also ob das so ein Mandeln sind, Walnüsse sind, ob das Chiasamen sind, Leinsamen, was auch immer die so zu futtern kriegen, aber was halt nah an ihrer natürlichen Ernährung ist. Das heißt, das können wir Menschen ja genauso machen. Das propagiere ich ja auch ganz oft. Wie oft habe ich zum Beispiel schon in TV-Experimenten von uns gesagt, Thorsten, nimm das Müsli, pack ein paar Leinsamen oben drüber oder streu noch ein paar Nüsse oben drauf. Was auch immer, ich komme eigentlich super gut auf meine gesunde Menge an Nüssen. Ich muss dafür nicht unbedingt Fisch konsumieren. Also gesunde Omega-3-Fettsäuren kriege ich auch so ganz gut in meinen Körper rein. Und die Ballaststoffe, natürlich für uns Menschen Hülsenfrüchte. Das essen jetzt Affen nicht so unbedingt, die machen das hauptsächlich über Gemüse, davon essen die aber Unmengen. Über Hülsenfrüchte schaffen wir das nochmal ein bisschen leichter. Ob das nun Linsen sind, Bohnen sind, ist das natürlich dann relativ einfach umzusetzen. Aber das sind halt einfach Sachen, die müssen wir unbedingt integrieren, weil man halt mittlerweile weiß, was die für eine krass protektive, also schützende Wirkung haben im Alltag und auch gerade was die Langlebigkeit angeht, wenn wir gesund alt werden wollen.
Die Ernährung wirkt sich ja auf ganz viele Sachen aus, natürlich auch auf unseren Schlaf. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Wenn man abends ein schweres, fettiges Essen hat, dann wälzt man sich meistens rum, kann nicht so gut einschlafen. Im Vergleich, man isst abends eher wenig und hat vielleicht 3 Stunden, bevor man ins Bett geht, die letzte Mahlzeit, schläft man dementsprechend viel besser. Bei den Affen ist es aber so, gerade bei den Schimpansen, da kommt auch noch ein toller Schlaf hinzu. Denn ich habe mal nachgeschaut, die schlafen so roundabout 10 Stunden pro Tag. Ja, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, wenn wir so ein bisschen auf Beauty und Fitness gucken beim Erscheinungsbild.
Ja, das definitiv. Denn ich glaube, viele Leute haben noch nicht unbedingt die Wirkung von Schlaf verstanden. Denn das, was man weiß, Studien haben wirklich gezeigt, dass ein Schlafmangel immer mit einer erhöhten Produktion von Stresshormonen einhergeht. Wie zum Beispiel Cortisol. Hatten wir schon häufiger in unserem Podcast darüber gesprochen. Cortisol führt aber dazu, hauptsächlich Entzündung auch im Körper mit zu befeuern, beziehungsweise, wenn ich davon dauerhaft zu viel habe, nicht einmalig, aber dauerhaft, sorgt das einfach dafür und vorzeitige Haltalterung. Ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und gerade dafür gibt es super interessante Studien und die haben halt auch wirklich gezeigt, dass gerade Menschen, die regelmäßig ausreichend schlafen, eine wesentlich gesündere Haut haben, besseres Haarbild, allgemein generell eine bessere Fitness. Das heißt, Schlaf ermöglicht wirklich dem Körper, sich gut zu regenerieren. Wir sind jetzt nicht unbedingt Affen, also 10 Stunden brauchen wir nicht, aber man sollte schon so auf seine 7 Stunden kommen, vielleicht 7,5. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber das ist schon ein wichtiger Aspekt. Also die paar Stunden, die ich einspare an Schlaf, habe ich garantiert nicht für eine bessere Lebenserwartung gewonnen.
Also essen wie die Affen, schlafen wie die Affen, da gibt es ganz, ganz viel Positives. Trotzdem muss ich dir natürlich die Frage nach dem Risiko stellen. Gibt es denn noch irgendwas an dieser Ernährungsform, an dieser sogenannten Affendiät, wo du jetzt sagen würdest, naja, das ist nicht unbedingt für jeden geeignet?
Ja, also grundsätzlich natürlich ist das gut, sich sehr pflanzenbasiert zu ernähren. Viel Obst und Gemüse, Nüsse, Samen. Natürlich ist das erstmal per se super. Worauf man aber achten muss, natürlich erstmal Kinder und Jugendliche haben halt generell einen hohen Nährstoffbedarf. Ist, glaube ich, klar, was Wachstum, Entwicklung angeht. Das müsste ich halt erstmal abdecken und den schaffe ich halt nicht unbedingt durch die Affendiät. Ne? Genauso wie bei schwangeren, stillenden Frauen, gerade dieser erhöhte Bedarf an Proteinen, an Kalzium, andere Nährstoffe. Also da ist es wirklich klassisch schwierig. Und bei älteren Menschen muss man auch sagen, okay, gerade ältere Menschen brauchen einen hohen Eiweißanteil, unterschätzen viele, aber ältere Menschen brauchen noch einen höheren Eiweißanteil als klassisch erwachsene Menschen. Und gerade diese leicht verdaulichen Proteine aus Fleisch und Ähnlichem sind natürlich für ältere Menschen ein Segen. Wenn die jetzt andere Probleme haben, ist was anderes, wie Gicht oder ne, Rheuma oder ähnliche Geschichten. Aber für den Klassiker wirklich muss man schon ein bisschen darauf achten. Und wenn ich natürlich gewisse Formen von Erkrankungen habe, also habe ich schon eine Diabetes, eine Nierenerkrankung, irgendwelche Essstörungen, logisch, dann muss ich schauen, ob das was für mich ist. Das heißt, dann muss ich natürlich gucken, kann ich das wirklich für mich durchführen? Aber es geht ja auch letztendlich darum zu verstehen, dass wir uns von heute auf morgen nicht direkt wie ein Affe ernähren sollen, sondern die positiven Aspekte mitnehmen sollen. Und das ist, glaube ich, ja die entscheidende Erkenntnis.
Außerdem reicht es ja schon, dass sich einige Menschen und Politiker wie Affen benehmen. Ne? Da muss man nicht noch die Ernährung direkt komplett umstellen. Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste, was wir von unseren nächsten Verwandten lernen können im Hinblick auf die Ernährung?
Ich glaube, das, was super spannend ist und das, was wichtig ist, oder das, was ich auch schon oft propagiert habe, aber vielleicht helfen ja die Affen jetzt, das als Argument zu überzeugen. Wir brauchen keine Angst haben vor Obst. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Fructose ist gefährlich, weil wir sie in ganz vielen zugesetzten Sachen unserem Körper zuführen. Wer Obst aber isst und nicht trinkt oder nicht zusetzt in irgendwelchen Formen von Fertiggerichten, in irgendwelchen gesüßten Getränken oder ähnlichem, braucht keine Angst davor haben. Selbst mit 2, 3 bis zu 4 Portionen Obst am Tag habe ich vielleicht 50-60% meines Zuckerbedarfs am Tag abgedeckt. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen, dass man zu viel Fructose im Körper zuführt. Und dass super viel Gemüse dafür ja letztendlich mitverantwortlich ist, unglaublich lange zu leben. Weil Gemüse dafür sorgt, solche Dinge wie Entzündung im Körper, Cholesterine zu senken, den Blutzuckerspiegel zu normalisieren, weil durch die vielen Ballaststoffe auch dazu führt, dass das Ganze langsamer verstoffwechselt wird. Also Obst und Gemüse muss unbedingt in unseren Körper rein, weil wir so viele unglaubliche positive Effekte haben, gerade was eine gesunde, lange Lebenserwartung angeht.
Die Affendiät, grundsätzlich für die meisten Menschen super geeignet, wenn es nicht gerade die Kinder und Heranwachsenden sind, die eben auch noch andere wichtige Dinge auf dem Teller brauchen, aber wir haben es gerade gehört, so eine Konzentration auf Gemüse und auf Obst kann das Leben ungemein verlängern. Das Wichtigste aus dieser wirklich unglaublich spannenden Folge hat Alex jetzt nochmal zusammengefasst und darum haben wir hier unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1 und deshalb den gleichen als ersten, weil es mir ein unglaubliches Herzensanliegen ist. Bitte mehr Obst essen. Bitte, bitte, bitte. Kein Trockenobst, das natürlich nicht, aber das gesunde, frische Obst. Davon könnt ihr gerne jeden Tag 2-3 Portionen essen. Ihr müsst euch diesbezüglich gar keine Gedanken machen. Bei Vorerkrankungen ist das natürlich was anderes, aber der Otto Normalo, bitte darauf zurückgreifen. Bitte habt keine Angst vor Fructose. Tipp Nummer 2. Gesunde pflanzliche Fette. Viele denken bei Fett immer nur an die Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch. Ich bin davon auch ein riesengroßer Freund, aber ich kann das ja auch auf anderen Wegen in den Körper bringen. Gerade vielleicht auch die Leute, die keinen Fisch mögen oder irgendwelche Allergien haben oder ähnliches. Gesunde pflanzliche Fette durch Nüsse, Samen oder die Avocados, das Olivenöl. Egal was, probiert das möglichst gut in eure Nahrung zu integrieren, denn es sorgt garantiert dafür, Entzündungswerte im Körper zu minimieren. Punkt Nummer 3. Ballaststoffe. Werde ich garantiert noch 15.000 Mal sagen, je nachdem, wie lange Thorsten und ich noch diesen Podcast machen können, die nächsten 100 Jahrzehnte, was auch immer, weil wir unglaublich lange leben werden. Bitte, bitte, bitte ganz viel Gemüse im Körper zuführen, denn viele Leute denken immer nur, zum Beispiel bei dem Thema Cholesterin, was wir gerade eben hatten, das funktioniert nur, weil ich auf cholesterinhaltige Lebensmittel verzichte. Nein, eine hohe pflanzenbasierte Ernährung sorgt automatisch dafür, auch solche Dinge im Körper automatisch zu binden oder besser abzutransportieren, was viele sich vielleicht nicht vorstellen können. Das heißt, ganz viel Obst- und Gemüse, pflanzenbasierte Kost sorgt wirklich am Ende des Tages dafür, auch andere negative Punkte im Körper zu senken und da wird sich euer Blutbild garantiert drüber freuen. Tipp Nummer 4. Ausreichend Schlaf. Viele Leute unterschätzen das wirklich, aber ein Schlaf von 7-8 Stunden ist wirklich unerlässlich für den Körper. Es muss nicht wie bei dem Affen die 10 Stunden sein, wir unterscheiden uns schon noch ein bisschen von denen, aber für eine ausreichende Regeneration bzw. eine gute Zellerneuerung ist ausreichender Schlaf unersetzlich. Und als letzter Punkt, der ist mir noch ganz wichtig, wer sich super stark pflanzenbasiert ernährt und jetzt sagt, hey, die Affendiät, natürlich ernähre ich mich nicht so mein ganzes Leben, aber vielleicht die Gedanken, die positiven Aspekte der Affendiät ins Leben integrieren zu wollen, die müssen sich wirklich darauf, auch ein bisschen konzentrieren. Gerade solche Geschichten, die ich sonst halt hauptsächlich über Fleisch habe, also Vitamin B12, Eisen oder halt auch über Fisch hätte, die Omega-3-Fettsäuren, die entweder zu supplementieren oder die da halt noch über diese klassischen Lebensmittel mit einzubringen, damit ich damit keine Unterversorgung habe.
Ja, und wir haben heute ausnahmsweise mal einen Tipp Nummer 6, Alex, und der betrifft die Kontaktaufnahme zu uns über den Insta-Feed-Podcast Gesund gefragt, heißen wir da nämlich. Und da erfreuen wir uns ja immer vieler, vieler Nachrichten. Und du hast auch schon auf ganz, ganz viele der Nachrichten geantwortet von unseren Hörern, hast aber nochmal einen ganz wichtigen Appell heute.
Ja, ganz wichtig ist, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich noch da 2-3 Nachrichten drin habe, die vielleicht noch mal so 2-3 Wochen alt sind oder so. Denn das Gemeine bei Instagram ist quasi das, wenn ihr uns folgt und uns eine Nachricht schickt, landen die halt erstmal immer unter Anfragen. Das heißt, wir müssen die quasi erst bestätigen und dann können wir die in diesen Nachrichten beantworten. Und das ist leider eine kleine Herausforderung. Deshalb, wir bemühen uns darum, dem so schnell wie möglich nachzukommen. Deshalb, wir sind da dran, keine Angst, aber das sind halt so ein bisschen die Tücken von Instagram und Co. Deshalb können wir nicht immer jede Nachricht auch sofort leider sehen.
Aber wir antworten und das ist die Hauptsache und es gibt ja dann auch prompt die Reaktionen von euch und ich verfolge das ja auch immer direkt mit, wenn Alex dann auf diverse Anfragen antwortet und das ist dann immer sehr, sehr schön, wenn wir dann noch ein freundliches Danke zurückbekommen oder oh, genau das wollte ich wissen, das ist ja auch Sinn und Zweck unserer gesund gefragt Community. Wir sind nächste Woche natürlich wieder da mit einer brandneuen Folge. Wir drücken die Daumen für hoffentlich schönes Sommerwetter in den nächsten Tagen. Bis dahin genießt den Sommer und vor allen Dingen bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.